Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast. Der Eishockey-Stammtisch lädt zur Episode Nummer 189. Ja, wir leben noch. Es ist Sommerpause, aber wir leben noch. Ich begrüße Sebi und Egel ganz herzlich am Stammtisch und schön, dass wir noch leben, oder?
So ganz ehrlich, ich lebe sogar ziemlich gut gerade. Also.
Schön.
Ja. Geht auch ohne Eishockey.
Es gibt ein Leben ohne Eishockey.
Ja.
Aber irgendwie, ich gebe es zu, ich habe euch vermisst.
Schön langsam, ja. Es hat ein bisschen gedauert, ja. Aber ja.
Wisst ihr, wann unser letzter Stammtisch war, wo wir gesprochen haben? Das war der 22. April.
Das ist noch gar nicht so lange her.
Ja, das war
also für uns ist es lang. Ja, aber für uns ist es schon lang. Ich hatte ja dann nochmal eine Aufzeichnung am 1.5. Wegen des neuen Cheftrainers des EHC Red Bull München. Wer da reinhören möchte, sehr, sehr gerne, kann ich nur empfehlen. Habt ihr denn die Folge gehört?
Ja.
Ganz brav.
Ganz brav.
Nee, da hatten wir ja, hatte ich ja Gerhard Kunczyk am Stammtisch sitzen, Sportredakteur der Salzburger Nachrichten, der aber auch wieder Eishockey gestaltet, der uns ganz nette und interessante Sachen, wie ich finde, erzählt zum neuen Cheftrainer des EHC, Oliver David. Gerne deswegen auch dieser Verweis. Aber jetzt wurde es mal wieder Zeit, dass wir uns hier an den Stammtisch setzen. Vielleicht kommt der Gilbert nachher auch noch. Da müssen wir gucken, ob das sich bei ihm noch organisatorisch ausgeht. Aber wir sitzen ja auch ein bisschen länger und ihr wisst es, manche stehen früher auf am Stammtisch, manche setzen sich verspätet dazu. Das wollen wir schon auch fluide halten. Apropos fluide, Prost Stammtischgemeinde.
Prost.
Prost, ja, sehr gut.
Und ich sage euch auch, auf was wir anstoßen. Man soll sich ja nicht selber loben, aber man darf sich auch mal selber feiern. 5 Jahre Packmas, ganz offiziell, wir haben den 5. Geburtstag. Ich gratuliere uns ganz herzlich.
Stabil, würde ich sagen, ja.
Ja, wir haben schon mal besser gefeiert.
Das ist richtig.
Ja, das ist wahr.
Ihr werdet alt.
Ja.
Ja, genau.
Ja. Nur du nicht.
Nur du nicht, eben. Der ewige junge Sebi.
Genau.
Wisst ihr es noch damals?
Mensch, aber da war die letzte Folge ja quasi noch vor dieser leicht enttäuschenden Eishockey-WM.
Das ist richtig. Ich glaube, wir hatten sogar in dieser Folge, 187 war es ja dann, hatten wir ja das Thema, wer sich wie auf die Eishockey-WM freut.
Okay. Aha.
Ja. Ja. Sagen wir mal so, ich glaube, der sportliche Erfolg war ausbaufähig. Ich glaube, die gesamte WM, wenn man es so mitbekommen hat, war ausbaufähig. Das hat jetzt ja nicht nur die deutsche Mannschaft mit dem Vorrunden ausbetroffen, sondern ich sag mal den Spielort Herning.
Ja.
War jetzt nicht ganz so stabil.
Nee.
Das stimmt ja wirklich.
Ich hätte mir auch einen anderen Weltmeister gewünscht, aber nun gut. Also tatsächlich, ich bin ja, ihr wisst ja, ich bin ja eigentlich keiner, der so viel WM guckt, aber wir waren ja zufällig zu der Zeit in Tschechien und da kommst du dem ja nicht aus. Eishockey hat halt einen anderen Stellenwert dort. Und da wirst du dann schon mit abgeholt.
Das glaube ich. Das glaube ich sofort. Wobei man aber sagen muss, was mir schon positiv auch in der Erinnerung geblieben ist, eines der wenigen Dinge von dieser WM, der deutsche Fanblock. Das sah schon ganz fein aus dafür, dass es eine WM war. Dass da so ein kompletter Block ist, das habe ich so selten gesehen. Das fand ich dann schon ganz gut.
Ja, also ich muss das immer wieder feiern, weil das ist schon auch ein nettes Partyvölkchen, was da so unterwegs ist. Und ich glaube, im Gegensatz zu anderen Sportarten kann man halt bei so einer Eishockey-WM einfach auch noch eine Menge Spaß haben und zusammen feiern, ohne sich Gedanken machen zu müssen, ob gleich wieder irgendjemand eskaliert oder nicht.
Das ist wohl wahr. Aber wir sind auch nicht hier, um heute über die Eishockey-WM zu sprechen, sondern wir wollen nach langer, langer Zeit hier an diesem Stammtisch mal wieder über den Münchner Eishockey-Kosmos sprechen. Hat sich ja doch ein bisschen was getan, seitdem wir das letzte Mal hier zusammengesessen sind. Und keine Sorge, wir werden jetzt nicht irgendwie 3 Stunden lang alles aufrollen, was da gewesen ist, sondern wir schwatzen. Ja. Genau. Du weißt, dass ich schneiden muss, Sebi.
Sie hat morgen frei, offensichtlich.
Nein, eigentlich nicht, aber ich denke mir, ich fall halt dann einfach um ins Bett und irgendwelche Kinder werden mich schon wieder aufwecken.
Wir waren ja gerade noch bei uns, deswegen, wir müssen auch noch was nachreichen. Das hatten wir ja angekündigt, dass wir mit Ende April, Anfang Mai die Saisonwette auflösen, beziehungsweise dann auch sagen, wo das erspielte Geld hingeht. Und der ein oder andere von euch wird es wahrscheinlich auf unseren Social-Media-Kanälen schon gesehen haben. Wir machen das hier nochmal ganz transparent, wie das gelaufen ist. Ihr wisst es, das war das zweite Mal, dass wir die Saisonwette gemacht haben. Wir haben Predictions abgegeben vor der Saison. Wenn gewisse Dinge eintreten, gibt es Geld in die Kasse. Daraus ist ein Wert entstanden von 206 Euro. Das ist deutlich mehr als im vergangenen Jahr. Damit waren wir schon mal sehr zufrieden. Dann Live-Stammtisch nachzuhören in Folge 183, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, hatten wir ja den Phrasifanten. Das heißt, jedes Mal, wenn jemand eine Phrase gedroschen hat, gab es Geld. Da kamen dann 70 Euro nochmal zusammen. Unser Stadionsprecher vom EHC Rapper München, der Wolfi, hat auch durch Versteigerungen nochmal 200 Euro in die Kasse gegeben. Mega. Und dann kam, wie im vergangenen Jahr, das Bierauto daher und hat gesagt, komm, wir haben ein bisschen was übrig. Ja, was haben wir denn? 2000 Euro. Und dann dachten wir so, okay, wow. War letztes Jahr schon der Fall, aber dass es nochmal passiert, super, herzlichen Dank dafür auch. Und, das darf man überhaupt nicht vergessen, noch einige von euch da draußen von der Stammtischgemeinde haben gesagt, ich mache mit, entweder weil ich aufrunde oder weil ich eine eigene Wette noch hatte oder ich beteilige mich an eurer Wette. Es kamen einige Aufrundungen noch dazu und so sind wir dann tatsächlich auf eine gewaltige Summe wieder von 3000 Euro gekommen für den guten Zweck. Und da kann man einfach nur sagen, mega großes Dankeschön, ihr da draußen, ihr seid der Wahnsinn. Und wie gesagt, der ein oder andere wird es gesehen haben, wir haben uns entschieden, in diesem Jahr zwei Organisationen zu unterstützen, die jeweils 1500 Euro von uns bekommen haben. Das war einfach zum einen einmal mehr, wie im vergangenen Jahr auch die Münchner Tafel. Und dann haben wir uns entschlossen, nochmal 1500 Euro oder die zweiten 1500 Euro gehen an die Initiative Krebskranke Kinder München e.V. Und nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle da draußen, die da mitgemacht haben. Vergelt's Gott.
Danke.
Merci euch.
So. Jetzt könnte ich sagen, das waren die schönen Themen.
Ja.
Nein. Wo steigen wir denn ein? Wie gesagt, es ist schon eine Weile her. Wir machen jetzt einen kleinen Recap. Was ist denn passiert? Über was sollten wir nochmal sprechen? Es gab noch ein paar Entscheidungen im Kader. Es war auch klar, dass das ja noch kein endgültiger Punkt sein wird, sondern dass sie da noch was tun wird. Wir gehen mal kurz drüber und dann sehen wir ja, über welche Personalien wir nochmal sprechen wollen im Detail. Philipp Reiker, dass er geht, war klar. Da war das Thema ja mit der DEG und dem Abstieg. Der hat jetzt einen anderen neuen Arbeitgeber gefunden, der in der Penny DL spielt. Und zwar geht er nach Straubing.
Juhu.
Höre ich daraus, dass ihr befürchtet, dass Philipp Reiker den Justin Schütz machen könnte auf der Torschützenliste?
Na, dafür sind die Mitspieler hoffentlich nicht gut genug. Aber also Köln ist, glaube ich, schon nochmal eine andere Hausnummer als Straubing.
Und Schütz ist eine andere Hausnummer als Reiker.
Ja. Aber trotzdem hätte ich Philipp lieber in fast jedem anderen Trikot gesehen. Fast.
Fast. Hab ich gesagt, ne? Bei welchem denn nicht?
Ja, er muss jetzt auch nicht zu der Mannschaft gehen, die sich um Platz 14 bewirbt und von daher.
Müssen wir heute nochmal über den Abstiegskampf vielleicht reden und über neu gewischte Karten.
Ja, da müssen wir, glaube ich, nochmal drüber sprechen.
Schöne Grüße übrigens heute am Tag, am 2. Juni, dem Tag, der googelt bitte selber, was heute alles ist und dann gehen die Grüße nach Augsburg raus.
2. Juni ist, es gibt ja Tage für alles und der Transparenzhaber Sebi hat uns vorhin gesagt, er würde an speziell diesem Tag gerne Grüße an spezielle Mitbewerber des EHC Rapper München schicken, googelt selber, ich möchte es nämlich nicht aussprechen.
An den Lech, an die Donau. Viele Grüße.
Wir wollen ja noch mal 5 Jahre weitermachen.
Oder? Ja. Und ich distanziere mich von diesen Grüßen.
Genau, ich grüße die aus Prinzip nicht.
Okay, lass uns weitermachen, dann verlieren wir keine weiteren Worte über Philipp Reika. Der Abschied war, ihm tut er gut, glaube ich, aber ich sag mal, aus Münchner Sicht ist natürlich...
Uns auch, glaube ich.
Okay. Gut, machen wir weiter. Auch Evan Fitzpatrick, da gab es ja nochmal Nachverhandlungen, dann war der Abschied aus München aber doch fix. Er bleibt allerdings in der Penny DEL. Er geht nach Nürnberg, erinnert so ein ganz kleines bisschen, also ganz kleines bisschen an Henrik Haukeland. Kurze Zeit in München, sich ganz gut präsentiert und dann für eine Weiterbeschäftigung in der DEL empfohlen. Also Evan Fitzpatrick, neuer Goalie bei den Nürnberg Ice Tigers und wird dort, also er folgt quasi Jakob Weber.
Ja, dann hoffe ich, dass er mit Nürnberg nicht das durchmacht, was Haukeland mit Düsseldorf durchgemacht hat.
Ja, also die Tradition müsste man jetzt nicht aufrechterhalten. Das wünsche ich ehrlicherweise weder Evan Fitzpatrick noch Nürnberg, ehrlicherweise. Das fände ich sehr, sehr schade, wenn das in irgendeiner Form in die Richtung geht. Ich finde es aber ehrlicherweise sehr cool, dass Evan Fitzpatrick der Liga erhalten bleibt. Ist ein cooler Typ. Und nicht nur ein guter Goalie, sondern einfach auch ein guter Typ für eine Mannschaft, aber auch für eine Liga. Also für mich eine sehr positive Nachricht.
Das habe ich überhaupt gar nicht mitgekriegt.
Wir überraschen den Sebi am Stammtisch.
Das Sebi ist wie immer hervorragend vorbereitet.
Ja, gut schon.
Alle.
Nürnberg. Beutle, Hungerecke, Alavena. Okay. Jedenfalls auf der Homepage finde ich ihn nicht.
Sollen wir mal weitermachen. Was ja seit Ewigkeiten klar ist, aber endgültig jetzt offiziell ist und es sogar eine Fanverabschiedung im Biergarten gegeben hat, Jonathan Blum ist nicht mehr Teil des EHC Red Bull München. Das überrascht jetzt eigentlich ehrlicherweise niemanden mehr. Das gefühlt war das seit Anfang, Mitte April klar.
Ja, aber trotzdem finde ich, kann man inhaltlich immer noch drüber diskutieren.
Ich glaube, es ist auch die Personalie, die am meisten für Diskussionsstoff sorgt.
Mit Abstand würde ich sagen, ja.
Dann diskutieren wir doch mal.
Also ich kann es sportlich nicht hundertprozentig verstehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Glaube ich, dass wir schwächere Spieler letztes Jahr bei uns gesehen haben. Ja, weißt du, normal hält der ERC ja immer, finde ich, sogar übermäßig lang an Spielern fest, die in der Vergangenheit Verdienste hatte. Und schleifen den einen oder anderen vielleicht dann sogar noch mal ein Jährchen länger mit durch, als es unbedingt sein müsste. Und das, finde ich, ist auch immer ganz gut, wenn man da so den Spielern die Treue hält. Ich verstehe tatsächlich nicht ganz, warum es jetzt im Falle Blum nicht gemacht hat.
Also selten ein Spieler lebt, der sich so an die Stadt und an den Club committed hat. Vielleicht war er zu sehr München und zu wenig Red Bull.
Okay. Möglich, keine Ahnung. Also er hat ja auch ein sehr deutliches Interview gegeben, das konnte man ja schon vor ein paar Wochen lesen. Welches Medium war das nochmal schnell?
Es war die Abendzeitung.
Ah ja, gut. Und es gab ja jetzt, wann war das? Vorletzte Woche? Vorletztes Wochenende gab es im Hirschgarten eine Verabschiedung. Oder was heißt eine Verabschiedung? Also die Familie Blum hat sich mit ein paar Fans getroffen. Auf einen Ratsch und ein paar Bier und war ein ganz sympathischer Auftritt der Familie Blum, muss ich sagen.
Du warst ja da, Egel.
Ich war da, war auch gut organisiert und ich glaube, die Bierzehnte Reihe war, glaube ich, der Auslöser. Bierzehnte Reihe finde ich übrigens schönen Fanclub-Namen.
Frisch gegründet jetzt auch offiziell, ne? Ja. Im Rahmen dieses Nachmittags.
Grüße an die Jungs. Ja, Tine war da, die Trommler waren da. Ich glaube, von vielen, vielen Fanclubs waren einzelne Mitglieder da. Also es war relativ gut gefüllt sogar. Mei, aber ganz ehrlich, was soll ich sagen? Ich meine, natürlich gibt Jonathan Blum, gibt es aus seiner Sicht wieder.
Es gibt immer zwei Seiten der Medaille oder zwei Ansichten. So ist es.
Wir stecken alle nicht drin, wir waren alle nicht dabei. Der Verein hat kein großes Statement weiter dazu abgegeben. Von daher ist es halt jetzt so, wie es ist. Ich wünsche ihm persönlich aber trotzdem, dass er nochmal so eine Station findet, wo er Lust drauf hat.
Ja.
Vielleicht macht er ja den Boyle.
Schwenningen.
Aber der hat doch der Bittner schon den Beul gemacht.
Ja. Nein, aber ich würde jetzt sagen, so mit der Geschichte, mit dem Bezug zum Verein und auch wie man bei den Fans ankommt und die Rolle und auch, ich glaube, da ist Beul schon.
Also sag mal so, ohne dass ich jetzt Details weiß, aber Schwenningen wäre so ein Standard, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass ein Jonathan Blum noch ein, zwei Jahre spielt. Also würde auch so ein Typ, wo ich sage, würde der Liga gut tun, da könnte sich jede Organisation sportlich, glaube ich, drüber freuen. Ich hätte auch damit eher gerechnet, dass man sagt, okay, vielleicht noch ein Jahr. Bin auch ein bisschen überrascht, weil er, glaube ich, auch als Typ irgendwie was ausgestrahlt hat. Scheint auch ein ganz gutes Standing in der Mannschaft gehabt zu haben. Also auch da ein bisschen überraschend. Spricht allerdings dafür, dass man einen härteren Cut mit Absicht auch gemacht hat, den man ja auch angekündigt hatte im Oberwiesenfeld.
Ja.
Stichwort Trommler übrigens, da mache ich einen ganz kurzen Exkurs an den, möchte nämlich einen lieben Gruß loswerden an die Drum Crew. An denen bin ich beim Wings for Life World Run ja zweimal vorbeigelaufen und ich habe großen Respekt, dass die, die haben sich ja so positioniert, dass sie.
Wann haben die dich denn überholt auf der Strecke?
Nein, die standen halt an, die hatten einen wunderbaren Punkt im Olympiapark, wo du halt zweimal vorbeigelaufen bist. Das heißt, die mussten wirklich lange trommeln. Okay. Und da habe ich ganz großen Respekt davor. Danke für den Einsatz auch an alle, die dabei waren. Da waren nämlich noch ein paar mehr Fans auch da, die auch die Fahne geschwungen. Also Respekt an die Drum Crew. Tolle Sache, dass ihr da beim Wings for Life World Run als Supporter mit dabei wart. Ich glaube, von Radio Wiesenfeld sind ja auch zwei mitgelaufen, glaube ich. Bin mich jetzt nicht, ich glaube, ist der Helmut nicht mitgelaufen, ein paar Meter?
Mhm.
Und der Robin. Helmut, Robin, Verena, Carina war auch dabei, oder? Mhm. Wow. Also.
Und vom Packmas, wer ist da mitgelaufen?
Wir haben wirklich intensiv auf der Couch mitgefiebert. Aber natürlich nur mit den Spitzenläufern.
Ja.
Nee, wir haben uns das tatsächlich, also ich habe aus Neugier reingeschalten, ich habe mir das noch nie angeguckt und bin dran geblieben, bis es vorbei war.
Ja, ist schon bemerkenswert, ne?
Ja, das sind einfach schöne Bilder aus aller Welt.
Ja, macht auch sehr viel Spaß, ich kann es nur jedem empfehlen. Ich bin auch deutlich weitergekommen, als ich gedacht hätte.
Mich wundert tatsächlich, dass dieser Event nicht mehr noch öffentlich wahrgenommen wird.
Ja, ist ein bisschen schade, zugegebenermaßen. Weil die Idee dahinter ist natürlich super. Ich finde die Orga ehrlicherweise gut. Mhm. Wir haben das Glück in München, dass der Flagship Run hier ja auch stattfindet. Also das ist wirklich mit echtem Catcher Car, also mit dem Verfolgungsauto, mit einer festgelegten Strecke. Du kannst ja weltweit auch mit per App laufen gleichzeitig und du wirst registriert. Aber so, also es waren 14.000 Läufer in München. Das macht halt schon was her. Du läufst durch die Innenstadt, du läufst durch den Olympiapark, alles ist abgesperrt. Übrigens auch sehr viele Leute an den Straßen gewesen und applaudiert und angefeuert. Ist schon geil. Muss ich schon sagen, ist geil. Und ich kann es nur empfehlen, da mitzumachen. Und es ist egal, ob man da spazieren geht oder als Rollstuhlfahrer, das ist ja eh das Beste, wenn da Rollstuhlfahrer mit dabei sind oder Leute, die ein paar Meter einfach nur schaffen auf den Krücken. Es ist egal. Es geht da wirklich ums Dabeisein. Toller Spirit. Ich war jetzt zum zweiten Mal bei einem Flagship Run dabei. Tolle Sache. Also absolut grandios. Ich bin bei 19,2 Kilometern rausgekommen.
Was sehr respektabel ist. Nur wenn du dir dann anschaust, was die Sieger da laufen, das ist ja irre. Das ist ja wirklich irre.
Ja, das sind ja über 60 Kilometer, ne? Also ich weiß es, die genaue Sieger, schauen wir nochmal schnell. Das interessiert mich jetzt, weil das sind wirklich, der Japaner Fukunda, der hat das Ding zum zweiten Mal gewonnen, der ist in Japan gelaufen, 71,6 Kilometer. Und was bemerkenswert ist, die beste Frau, die mitgelaufen ist, die ist in München gelaufen. Esther Pfeiffer mit 59 Kilometern.
Überleg mal, also 70 Kilometer.
Das ja, ist noch und vor allem, es geht es gar nicht so sehr ja um die Distanz, sondern die musst du ja in einem bestimmten Tempo laufen, weil du von dem Auto wegläufst. Ohne es jetzt im Detail zu wissen, aber du brauchst, glaube ich, pro Kilometer hast du weniger als, oder knapp 4 Minuten nur Zeit, ich glaube sogar weniger.
Ja, also es
und
ist,
meine Pace waren ungefähr 5 Minuten 20 pro Kilometer.
Okay.
Also, aber wir sind jetzt hier, das war jetzt ein kleiner Exkurs, da sind wir jetzt von den Trommlern draufgekommen. Deswegen Wings for Life World Run nächstes Jahr wieder mit dabei sein, kann ich wirklich nur empfehlen. Gibt auch schon einen neuen Termin für 2026, das als letzte Info, dann gehen wir wieder aufs Eis zurück. Der ist am ersten Sonntag im Mai findet der statt. Und natürlich komme ich jetzt nicht auf die Seite oder finde sie auf die Schnelle nicht. Aber das ist jetzt ja auch dann erstmal egal. Dann.
Show Notes.
Show Notes ist eine gute Idee. Angeblich Sonntag, der 10. Mai. Das wäre dann eine Woche später. Naja, ihr werdet es rausfinden. So, zurück zum Eishockey. Und zu den Transfers. Jonathan Blum, wie gesagt, schade. Ich halte es, wie gesagt, für gut möglich, dass er in Deutschland nochmal bei einem Club unterkommt. Vielleicht ja bei einem Club, der gut aufrüstet. Ja. Als Neuling, die Dresdner Eislöwen. Da erst nochmal herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die deutsche Eishockeyliga. Trevor Parks, es ist so gekommen, wie wir vermutet haben, keine Zukunft mehr am Oberwiesenfeld. Und jetzt stürmt er in Sachsen. Erstmal schön aus meiner Sicht, dass er auch nochmal in der Liga bleibt. Hoffentlich verletzungsfrei. Hoffentlich kommt er nochmal einigermaßen zurück. Da muss man ja in diesem, klingt jetzt böse, gehobenen Alter auch vorsichtig sein. Es war ein verlorenes Jahr in München wegen seiner schweren Verletzung. Das Einzige, was man kann ihm nur das Allerbeste wünschen. Er steht in den Annalen des EHC Red Bull München. Das wird man auch nicht vergessen. Der wird mit großem Applaus hier empfangen werden. Und da kann man einfach nur hoffen, dass er noch ein, zwei wirklich solide, gute Jahre dort in Dresden spielen kann.
Ja, und das ist, glaube ich, für die Eislöwen auch ein entscheidender Baustein letztlich, dass solche Verpflichtungen müssen funktionieren, so für ein neues Team. Aber sie bauen gerade an einem, sagen wir mal, erfahrenen Kader.
Also erfahren ist jetzt einmal das eine. Das ist ein Kader, ich weiß jetzt nicht, also gut, Drew LeBlanc, der hat sich jetzt entschieden, nicht absteigen zu wollen in der nächsten Saison. Aber du hast Dane Fox, Sikora, Turnbull und Parks. Ich stell mir vor, die sind irgendwo so nacheinander, zweimal hintereinander auf dem Eis, da hast du doch keinen Bock mehr. Sagst du doch auch, komm, Trainer, nächste Reihe, komm, also... Wir setzen aus, also.
Ja, und dann schau mal im Tor.
Ja, mit Hudacek, ja.
Also, Julius Hudacek kommt aus Köln. Dazu übrigens Trevor Parks vom EHC. Justin Braun kommt aus Straubing.
Auch kein ganz junger Hupfer mehr.
Aber extrem erfahren.
Ja.
Und sie holen sich im Grunde das in den Kader, was ihnen ja von Natur aus als Aufsteiger fehlt. Mhm. DL-Erfahrung.
Ja.
Und das liest sich verdammt gut. Mhm. Und mich würde es nicht wundern, wenn Dresdner Eislöwen Stand heute nächstes Jahr in den Pre-Playoffs irgendwo landen.
Zieht euch warm an in Augsburg. Mhm. Die sind gekommen, um zu bleiben. Nö.
Mhm. Also ich sag mal so, da werden die Karten nächstes Jahr mit dem Abstieg nochmal neu gemischt und vielleicht machen wir diesen kleinen Exkurs auch nochmal ganz kurz Richtung DEL2. Schade, dass die Düsseldorfer EG jetzt dort wirklich aufschlägt. Die haben natürlich die DEL-Lizenz hinterlegt oder beziehungsweise den Antrag darauf, aber wir haben noch einen neuen mit dabei. Die Ravensburg Towers, da ist den Vizemeister, der es ja nochmal richtig spannend gemacht hat da unten. Aber jetzt haben wir korrigiert mich gerne, es sind 6 Bewerber.
Echt, ja.
6 Bewerber um den Aufstieg. Und jetzt wird es noch einen Tick unwahrscheinlicher, dass ein letzter Platz in der DEL noch irgendwie zum Klassenerhalt reicht.
Das ist auch gut so. Das muss einfach dauerhaft rotieren. Das tut dem Sport am Ende gut.
Man hat es ja dieses Jahr gesehen, du hast das echt Spannung bis zum letzten Spieltag. Das war halt, also jetzt mal, so leid es einem dann für die Düsseldorfer getan hat, in dem Dreierreigen der Absteiger, der Abstiegskandidaten, gab eine 66-prozentige Chance, dass es angenehmer ausgeht für uns. Aber es ist, es hat einfach, es war spannend bis zum letzten Tag und das Wie gesagt, es tut der Liga so gut, dass es und natürlich auch der DEL2 in den Playoffs noch einmal, das hebt halt diese Playoffs in der DEL2 nochmal auf ein höheres Level, also von der Aufmerksamkeit und vom, wie sich die Clubs darauf vorbereiten müssen.
Sehr schön. Ja, und ich glaube tatsächlich, der Standort Düsseldorf darf, der eine oder andere in der DEL2 von den Verantwortlichen freut sich darüber schon auch.
Also. Ja, klar. Und jetzt mal anders gesagt. So hätte keiner damit gerechnet, dass du in Deutschland so eine WM in einem Zweitligastadion spielst. Also.
Eben.
Tja. Aber Stichwort Eislöwen, da möchte ich noch einen Gruß loswerden, denn die Eishockey-Podcast-Landschaft in Deutschland wächst auch. Pünktlich zum Aufstieg gibt es ein Podcast-Projekt in Dresden. Also die kommen auch auf die Podcast-Landkarte. Eislöwen auf Kufen, Dresden lebt Eishockey. Liebe Grüße an den Philipp, der das in die Hand genommen hat. Im Grunde startet er genauso, wie wir vor 5 Jahren gestartet sind. Es gibt keinen Münchner Eishockey-Podcast. Und wenn es was nicht gibt, was du gerne hättest, mach's selber. Und dafür viel Erfolg. Herzlich willkommen.
Ah, dann haben wir doch uns sicher gegenseitig mal irgendwann in Sendung, oder?
Das Vorfeld ist die Planungen so laufen schon. Also wir haben eine Einladung von ihm schon bekommen. Da fehlt nur noch die Terminierung. Meines Wissens auch an alle anderen Standorte, also quasi die auch einen Podcast haben, um quasi Dresden auch nahezubringen, welche Standorte kommen denn nach Dresden jetzt.
Aber schicken wir dann vielleicht den Sebi in den sächsischen Podcast.
Das können wir noch ausknobeln, wer
und
von uns
der hingeht. Der Dolmetsch dann hin und her, bitte, zwischen dem Sachsen und dem Sebi.
Also der Philipp, soweit ich ihn jetzt gehört habe, das ist Völkerverständigung, das haut wunderbar hin.
Okay.
Aber das können wir ja noch ausknobeln. Richtig, ne?
Wenn beide mal richtig loshauen, dann...
Boah, das wäre eigentlich wäre es mega.
Ja,
fände ich auch. Das kaschen wir noch aus. Also, herzlich willkommen. Ist Löwen auf Kufen. So, machen wir weiter. Wir haben noch einen Abgang. Kommen wir wieder zum Thema zurück. Will Riddell, da hat man sich nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen können. Das ist jetzt der letzte, den wir noch ansprechen.
Hätte ich jetzt schon fast verdrängt gehabt, den guten Mann.
Ja.
Ja, war jetzt ja auch nicht so, dass er dass man viele Bindungen hätte knüpfen können. Ja. Also dann, ist bestimmt super schade.
Ja. Dann kommen wir doch mal zur Neuzugangsseite mit einem kleinen Seitenblick. Und da richte ich jetzt erstmal ganz kurz den Blick Richtung Conny Abelshauser. Da werdet ihr jetzt wahrscheinlich denken, warum? Ich glaube, der ein oder andere unterschätzt tatsächlich die Wirkung eines Conny Abelshauser in Richtung Integration, Teambuilding und so weiter. Wer am Wochenende in den sozialen Medien so ein bisschen unterwegs war und durchgeswiped ist, der hat gesehen, es gab es ein ich weiß nicht, irgendwer hatte es kommentiert, der Beteiligten mit Abelshauser Farm, also Besuch auf der Farm von den Abelshausers. Und da war neben den noch oder nicht mehr EHC-Profis und Familien Jonathan Blums, Ben Smiths, Les Lancasters, auch die Familie von Brady Ferguson mit dabei. Also da ist Teambuilding schon at its best und auch die Familie Ferguson ist wohl schon auch ein bisschen öfter und länger schon in München, bevor es überhaupt zur Sache geht. Gab ein süßes Video mit den Kiddies in der Innenstadt, ich glaube in der Nähe vom Parkcafé in der Grünanlage. Also das wollte ich nochmal ansprechen. Also dieses Feeling, dieses wir helfen zu integrieren, Teambuilding, wir stehen hier gemeinsam und das darf man nicht unterschätzen. Das ist auch in diesem Profisport, das ist ein großes Gut, ein richtig großes Gut.
Ja, mir ist jetzt auch aufgefallen, dieses Posting. Und wir haben ja in den letzten 2 Jahren öfter mal diskutiert, wo man dann gehört hat, ja, die Mannschaft muss sich nochmal zusammensetzen und wieder diskutieren und sich wieder zusammenraufen und so weiter und so weiter. Und wenn man das vielleicht schon vor der Saison mit solchen einfachen Maßnahmen schafft, soll es uns doch recht sein. Also Aber den wissen wir doch alle, mit Arbeitskollegen ab und an ein Scheppern gehen. Hat noch nie geschadet.
Stammtisch. Wir empfehlen es seit 5 Jahren. Stammtische. Ja. Aber darauf wollten wir nicht raus, weil Brady Ferguson steht ja schon sehr lange fest. Inoffiziell richtig lang, offiziell schon ein bisschen länger. Ja. Es hat sich noch ein bisschen was getan auf der Neuzugangsseite. Wir machen es mal chronologisch. Matthias Bittner ist confirmed, wie man es ja so schön sagt. Der junge Goalie von den Krefeld Pinguinen. Das ist definitiv einer für Lernen mit seinen, ich spicke ganz kurz, mit seinen 21 Jahren. Er ist ein gebürtiger Bad Aiblinger, also da kommt einer auch in heimische Gefilde nach Hause. Da dürfte wohl die Tendenz sein, dass der bei einem Kooperationspartner auch Spielpraxis sammelt. Was anderes würde mich ehrlich gesagt wundern, würde auch dafür sprechen, dass Simon Wolf dauerhaft dann auch die Nummer 2 ist hinter Matthias Niederberger. Keine Widerworte.
Nee, ich würde mal behaupten, dass das genau der Plan ist.
Sagen wir jetzt hier aus der Ferne.
In Richtung Goalie-Position will ich nur loswerden, dass ich mir wünschen würde, dass der Backup, also Wolf, mehr Spiele kriegt als letzte Saison.
Das wäre durchaus wünschenswert. Weil das er Potenzial hat, haben wir gesehen. Und ja, das muss sich einschleifen, das muss geschärft werden. Das geht eben nur über Spielpraxis. Regelmäßig werden wir verfolgen. Und dann gab es einen Transfer, der hat in der Liga durchaus für Aufsehen gesorgt. Ehrlicherweise bei uns auch. Wollen wir von einem Statement-Transfer reden, dass Gabriel Fontaine aus Berlin nach München kommt?
Ja und nein.
Wunderbar, dann können wir ja, dann führe doch mal aus.
Also ja, hat eine starke Hauptrunde gespielt, ist ein, glaube ich, ein Puzzlestück, was uns auch gefehlt hat. Und ist für uns sicher extrem, oder kann extrem wertvoll werden. Und nein, weil ich so das Gefühl hatte, so wirklich groß wird er den Berlinern nicht abgehen.
Ich habe jetzt aus Berlin auch nicht so viel gehört, dass oh nein, nicht der.
Genau, das meine ich.
Also,
man könnte
aber alle haben, aber den müsst ihr uns doch lassen. München kauft die Liga leer. Also,
in Berlin so weiß man, glaube ich, so um die eigene Stärke, dass man das durchaus kompensieren kann.
Ich glaube tatsächlich, dass das eben auch der Punkt ist. In diesem brutalen Berliner Kollektiv, das da zum zweiten Mal die Meisterschaft geholt hat, selbst wenn da jetzt, wenn du da jemanden holst, der vielleicht nicht an vorderster Reihe dir sofort ins Gedächtnis stürmt, weil er die Liga zerschossen hat. Grüße an Ty Ronning. dann ist das immer noch ein dickes Ding, weil in Berlin ist ja im Grunde niemand abgefallen. Du hattest halt einfach nur einen monstermäßig überragenden Ty Ronning und in dessen Fahrwasser auch noch ein paar andere, die da ordentlich gepunktet haben. Und dann bist du halt, wenn ich jetzt mal ganz kurz auf die Statistiken gucke von Gabriel Fontaine, 42 Spiele in der Hauptrunde mit 40 Punkten und dann nochmal 14 Playoff-Spiele mit 9 Punkten. Ist auch nicht so schlecht.
Wie gesagt, ist sicher kein schlechter Transfer. So will ich das nicht verstanden wissen. Ich glaube, dass es, also lass es mich so sagen, ich glaube, dass es uns mehr nützt, als dass es Berlin schadet.
Ja, also München kauft jetzt hier nicht Berlin kaputt. Also das,
da
müssen wir uns, glaube ich, jetzt kein Hirngespinst hier einreden.
So, ich dachte, es war als Projekt, wir machen den Sport kaputt, aber
ja, er ist es einer der besseren Stürmer der deutschen Eishockeyliga. Ja, er ist in genau dem richtigen Alter. 28. Das ist ja auch was man dem Münchner Management in der Vergangenheit immer vorgeworfen hat, dass man nur an zu alten Importspielern dran ist und die holt. Vielleicht ist es tatsächlich gut und es spricht ja auch für eben den Umbruch, den manche nicht sehen wollen, habe ich gelesen. Aber wenn ich mir so den Kader anschaue, finde ich ihn doch bezeichnend und gut eingeschnitten in den letzten 2 Jahren, was sich da so im Kader getan hat. Wenn man dann sagt, okay, den jetzt über die nächsten 2-3 Jahre, ja, kann man machen, aber es ist, ja, irgendwie fehlt mir trotzdem noch so ein bisschen der, der Superkracher irgendwo, wo jeder sagt, boah, krass, den holen,
also ja, ich glaube auch,
oh, aber vielleicht ist es tatsächlich, also die das gibt mir so ein bisschen ab, klar. Luis Schinko vielleicht, ja, das ist so vielleicht so der, für mich immer noch der, der Transfer, den ich von allen am höchsten vielleicht noch raushebe.
Ja, ich finde den jungen Mann aus Nürnberg schon auch, und auch Wagner und also, ich weiß nicht, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Kaderplanung abgeschlossen ist.
Was ich ehrlicherweise nicht glaube.
Also wenn wir davon ausgehen würden, bin ich da beim See wieder. Kader ist schon nicht ganz verkehrt. Ich sehe ihn trotzdem auch nicht irgendwie als den Meisterschaftsanwärter, aber also wenn, für mich würde ich sagen, Saisonziel muss einfach CHL-Quali sein.
Was Top 3 bedeutet.
Ja. So. Das sollte tatsächlich Ziel sein und damit zu spielen dürfte wieder. Es kommt doch auf die DEL drauf an, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Wir sind da, auch wenn wir wieder zurückschauen in der letzten Saison, du bist Fünfter geworden, aber wir waren ja mit der, und da waren wir uns ja alle einig, wahrscheinlich schlechtesten Leistung, die wir von unserer Mannschaft und von vielen anderen Teams gesehen haben, ja immer noch fast bis zum Schluss in der Lage, um eben Platz 3 mitzuspielen. Also
und einen haben wir jetzt ja noch.
Einen haben wir noch. Ja, und der ist relativ frisch reingekommen. Und ja, wo haben wir es gelesen? München hat wieder den Kaiser.
Ja.
Ja, Rio Kaiser nämlich. Der kommt von den Peterborough Petes ans Oberwiesenfeld. 18 Jahre alt, gebürtiger Berliner. 2 Meter groß, Verteidiger, 94 Kilogramm. Da rumpst's. So,
jetzt lasst ihr dem mal noch Muskelmasse auftrainieren. Und lass ihn wirklich auch Körper spielen.
So wie der das Conny, oder?
Bitte?
So wie der Conny.
Lass ihn wirklich auch Körper spielen, habe ich gesagt. Nee, das ist eine für die Perspektive. Sorgt für zusätzliche Konkurrenz bei den U23-Spielern. Oder den 2 U23 und den 1 U24-Spieler, wie auch immer man diese Regelung jetzt nennen will.
Zu dem Thema kommen wir auch noch.
Also ich freue mich auf den. Ich finde, das ist so eine, der hat uns da hinten noch gefehlt.
Der hat ja auch Erfahrung aus der Red Bull Hockey Academy. Hat dann ein paar Jahre gespielt. Hat dann bei den Eisbären Berlin seine ersten DEL-Einsätze gehabt. In der Saison 23-24 3 an der Zahl. In der Saison 24-25 dann nochmal 7. Und war, wie gesagt, zuletzt in der Ontario Hockey League bei den Peterborough Petes. Ja, und jetzt beim EHC Red Bull München. Bei dem würde ich aber auch sagen, ich glaube, der dürfte ein bisschen Eiszeit kriegen. Den holst du nicht einfach so. Und die Maße sind schon fein.
Ja.
Also wird schwierig. Also mit Eiszeit, um sich da durchzusetzen. Also ich bin jetzt mal gespannt, wie Trainer, der jetzt so nicht so viel mit Max Daubner umgeht und ihn einsetzt oder eben nicht einsetzt. Das wird für mich die spannende Frage. Und ansonsten, weil, also ich meine, wenn er konkurriert gegen Philipp Sinn, Philipp Sinn hat unter Oliver David auch gut Eiszeit in Salzburg bekommen und der weiß, was er an ihm hat. Also das ist das.
Aber die Regelung sagt ja immer noch, du musst 3 U23-Spieler auf dem Spielbericht haben. Er sagt ja nicht, du darfst nicht auch 5 davon haben.
Das ist so richtig. Und Oliver David, wie wir in Folge 188 gelernt haben, ist jemand, der Spieler entwickelt. Das war ein ganz großes Plus in Salzburg.
Und wer weiß vielleicht, und das wäre doch schön, wenn die jungen Spieler es vielleicht auch schaffen, im ein oder anderen Etablierten wieder ein bisschen Beine zu machen. Und da ein bisschen Konkurrenz zu entwickeln. Und also sportliche Konkurrenz, so gemerkt. Ganz ehrlich, wir haben da diese Akademie, wir haben die Möglichkeiten. Wir haben alle immer gesagt, wir würden uns wünschen, dass da viele, viele junge Spieler eingebaut werden. Also warum dann nicht auch mal 4 oder 5 gleichzeitig aufs Eis stehen?
Ich glaube, das lässt, also ich steile These jetzt vielleicht, aber ich glaube, das kannst du dem den Münchner Fans durchaus zumuten. Das ist nur die Frage, wie du es verkaufst.
Das ist der Punkt, du musst es halt entsprechend kommunizieren. Und
bei denen verzeihst du ja auch was.
Wir haben doch hier auch schon x-mal gesagt, wenn die vor der Saison sich hinstellen und sagen, pass mal auf, wir bauen dieses Jahr 8 neue junge Spieler ein und werden vielleicht nur 6, dann ist auch gut.
Ja, jetzt sind es halt 5. Also, die wir jetzt so irgendwo so mitnehmen. Also.
Ja. Ja. Geben wir denen die Chance.
Und die bekommen die Chance. Also, ist meine These, wenn die Eiszeit bekommen, die bekommen den Support vom Anhang.
Das glaube ich auch.
Ja. Komplett.
Also, wäre es halt für mich wirklich, also ein Veit Oswald muss nächste Saison wieder liefern. Mhm. Ja. Also, wenn ich mir jetzt da anschaue, also du hast, der hat jetzt mit Heigl, Greening, das ist schon ordentliche Konkurrenz eben auf den Startpositionen.
Ja, das wird spannend. Das wird, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Wir können, wenn es gut läuft, vielleicht auch die stärkste U23-Formation der Liga haben.
Aber das ist ja im Grunde auch das Schöne an dieser Saison, weil wir eben auch mit dem neuen Trainer, mit Oliver David, einfach einen komplett anderen Wind, also es wird immer noch die Red Bull Hockey DNA sein, aber es ist halt eine andere Herangehensweise, ein anderer Trainertyp, neue Spieler. Es kommen ja auch 3 aus Salzburg mit, die ihr kennt. Die werden nicht ohne Grund mitkommen. Das haben wir hier auch schon erörtert. Also dieses Gesamtpaket macht aus meiner Sicht jetzt schon Lust und neugierig auf die neue Saison.
Ich wollte gerade sagen, fast könnte ich Bock auf Eishockey kriegen, du.
Also man könnte jetzt sagen, dass ein Eishockey-Stammtisch auch dafür da ist.
Ja, aber hallo, wir haben Anfang Juni.
Das hat uns selten abgehalten davon, dass wir Hunger kriegen.
Ja.
Das war damals auch ein Grund, warum dieses Ding hier angefangen hat.
Nee. Jetzt muss ich erstmal noch durch so eine Grillsaison durch und so. Also.
Steht eigentlich noch das Thema Grillen bei dir? Das müssen wir noch machen.
Sowas von.
Wen von uns beiden hast du jetzt gemeint? Also ich, ja.
Ja.
Also. Wir können auf allen 3 Terrassen und Außenflächen grillen.
Ja.
Also. Das ist gut. Ja? Meine Nachbarn wissen Bescheid.
Ich kann auch Fleisch essen, während ich über Eishockey spreche. Kein Problem.
Oh, das könnte auch eine Live-Session sein mit Geklimper und vollen Mündern. Das kommt bestimmt richtig gut. Also, aber da müssen wir. Trotzdem sind wir gespannt, wen, was und wo der EHC in der nächsten Saison grillt. Na? Mhm. Und deswegen geben wir euch nochmal, wir sagen nochmal, apropos Grill, wo gibt es das beste Fleisch? Beim Metzger, der Butcher bleibt. Ist auch noch wichtig, dass wir das sagen, Will Butcher bleibt beim EHC Red Bull München. Und jetzt geben wir euch einfach nochmal einen ganz kurzen Überblick, damit ihr es nochmal von uns auch wisst, wer hier alles zum EHC Red Bull München gewechselt ist. Das sind Brady Ferguson, Louis Schinko, Jeremy McKenna, Ryan Murphy, Philipp Kreening, Philipp Sinn. Das wird doch lustig mit einmal Doppel, einmal L, einmal P, einmal Doppel P, das richtig zu schreiben, das wird richtig cool. Fabio Wagner, Matthias Bittner, Gabriel Fontaine und Rio Kaiser. Das sind die bisherigen Neuzugänge des EHC Red Bull München. Und natürlich nicht zu vergessen, Oliver David auf der Position des Cheftrainers und mittlerweile ja auch bestätigt, ein neuer Co-Trainer mit Rob Liesk. So viel Service.
Der übrigens auch ein Auge bewiesen hat beim Videobeweis anfordern für die Nationalmannschaft. Da ist eine oder andere Mal echt gut lag. Gute Verpflichtung. Auch den Co. darf man immer nicht unter den Teppich fallen lassen.
Ja, auf gar keinen Fall.
Wichtige Rolle.
Auf gar keinen Fall. Auch wichtig weiterhin, ich schaue jetzt extra auch nochmal nach, gelistet im Trainerteam weiterhin als Co-Trainer ja auch Max Kaltenhauser.
Das darf mich narrisch freuen.
Ja, wir sind unbedingt gespannt. Wir sind gespannt, aber solange aus dieser Auflistung auf der Homepage nicht rausfliegt, können wir eigentlich davon ausgehen. Aber gut, Ding will Weile haben. Gucken wir mal auf alle Fälle. Also ich ein kleines Hüngerchen, das habe ich schon, das muss ich mal ganz, ganz deutlich sagen. Es gibt einen Vorbereitungsspielplan mittlerweile des EHC Bayern München, da werfen wir vielleicht auch nochmal einen Blick da drauf. Und zwar sind das deren 7, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Der EHC Red Bull München nimmt teil am Lena Cup in der Schweiz, trifft dort auf den SC Bern und, oh Überraschung, auf den EV Zug.
Nein, was wäre denn eine Saison ohne ein Spiel gegen den EV Zug?
Dass der EHC gegen Bern am 14. August, gegen Zug am 16. August. Das Ganze in der Schweiz. Dann gibt es das traditionelle Red Bull Salut in Zell am See Kaprun. Wieder mal in Österreich. Da spielt der EHC Bayern München am 22. August gegen Rögle. Und das Finale oder das Spiel um Platz 3 ist dann am 23. August der Gegner. Entweder der EV Zug oder der EHC Red Bull Salzburg. Dann gibt es ein einzelnes Testspiel in Bad Tölz. Das hat letztes Jahr wohl ganz so gut funktioniert. Wir haben gesagt, hey, in Tölz machen wir nochmal ein Testspiel. Da geht es gegen, sagen wir es ganz offiziell, die Moser Medical Graz 99ers.
Da hat der Igel so eine persönliche Fanfreundschaft hin.
So.
Oder?
Mehr als eine sogar mittlerweile.
Ja nach Graz. Wir haben jetzt auch Connections nach Graz.
Ist meine Lieblingsmannschaft jetzt auch in Österreich. Und genau diese Connections bringen mich dazu. Aber red erstmal fertig.
Ja, und dann neu im Kalender. Und da muss ich sagen, das finde ich eine coole Sache, ehrlicherweise. Der Warrior Cup 2025 beim in Kaufbeuren findet das Ganze statt. Wie ich finde, eine schöne Sache. Da trifft der EHC Red Bull München am 6. September und da glaube ich, viele werden Bock haben. Und wenn ihr keinen Bock habt, dann machen wir euch jetzt Bock. Habt ihr die Schotten bei der Fußball-EM in München erlebt? Und da trifft der EHC Red Bull München am 6. September in Kaufbeuren auf den Glasgow Clan.
So. Fahren wir dahin? Fahren wir hin? Also, ich frage für einen Freund. Also.
Natürlich fahren wir dahin. Wir fahren überall hin. Aber bis auf das in der Schweiz, da fahre ich nicht hin. Aber jetzt mal ehrlich, da machst du wunderbare Vorbereitungsturniere. Und wie du schon so schön sagst, ja, wir kennen und viele von uns kennen ja mittlerweile in Eishockey Europa den einen oder anderen mehr. Und bei eigentlich jedem dieser Spiele erfährst du es, bevor du es vom EHC Red Bull München erfährst, von den anderen Vereinen.
Ja, das ist richtig.
Also das ist so die Kommunikation und dann, man mag das begründen mit, man will das alles geballt informieren, das mag ja schön und gut sein, aber ich nehme als Beispiel Kaufbeuren, da wäre eine Woche früher Kommunikation schon hilfreich gewesen, weil da gab es noch Hotels, als es dann kommuniziert wurde, war es halt schon schwierig. So im Interesse der Fans könnte man vielleicht mal auch nicht immer einen auf Marketingplan und Sprechplan machen, sondern vielleicht, wenn was feststeht, das auch gleich mal raushauen. Weil es nämlich auch zur Verunsicherung führt, wenn man es von anderer Seite hört und der eigene Verein es nicht bestätigen will.
Ja. Aber zurück, okay, also da bin ich jetzt, also ich bin ja im Urlaub im Sommer und dann aber hier Kaufbeuren und gegen Graz. Das mit Graz, das ist eh so eine lustige Nummer, wie das so zustande gekommen ist. Das war ja in Iserlohn, als wir die kennengelernt haben, also zwei von den Grazer Fans. Da hatten wir gerade unseren Radioausflug, alle nach Iserlohn. Und dann in der Hotelbar.
Sehenswürdigkeiten, die es auf so einer Zugfahrt nach Iserlohn halt gibt. Diverse Höhlen und andere rituelle Stätten. Nee, ganz ehrlich, also diese Graz-Connection ist wirklich cool. Die sind jetzt demnächst auch wieder hier in München.
Oder? Zum Bad Tölz-Spiel.
Zum Bad Tölz-Spiel, ja. Die kommen auch wieder alle mit. Ja wird toll.
Zur Vollständigkeit beim Warrior Cup, Samstag, 6.9., 13 Uhr, der Glasgow Clan gegen den EHC Red Bull München. Um 17 Uhr dann die Nürnberg Ice Tigers gegen die Gastgeber vom ESV Kaufbeuren. Am Sonntag dann 13 und 17 Uhr jeweils Spiel um Platz 3 und Finale. haben wir da auch informiert. Und dann lasst uns mal lasst uns mal kurz nochmal über diese U23-Regel, die leichte Erweiterung kurz nochmal andiskutieren. Wie finden wir das denn? Kurz zur Erklärung. Bisher war es ja so, dass du, korrigiert mich gerne, 3 U23-Spieler auf dem Spielberichtsbogen haben musst. Mhm. Jetzt wird es leicht modifiziert. Einer davon, für einen gilt quasi eine U24-Regel. Das heißt, der darf mit 24 diesen Slot noch einnehmen. So, was halten wir denn davon?
Ich finde es gut.
Ja, ich finde es eigentlich auch gut. Auch wenn es jetzt jemand ist, der neu dazukommt, muss man mal schauen. Ich habe das eher so als das Gute empfunden, wenn man jetzt Spieler hat, die man noch irgendwie so ein Jahr halten will, die schon länger da sind und die bei denen man vielleicht noch auf den Durchbruch wartet. Also, dass man diese U23 verlängern kann, das hätte mich gefreut. Oder eine zusätzliche Stelle gefunden. Aber es lädt halt dann doch ein, wieder neu verpflichtete Spieler und die anderen haust du dann eben raus. Also, wie es halt jetzt bei uns eben gerade so ein bisschen wäre, weiß ich nicht. Also, eine Stelle mehr und die dann 24 oder eben sagen, du hast einen Spieler, den du als U23 schon hattest, den du dann mehr oder weniger verlängern könntest auf U24. Also, wo du, sag mal, diesen einen Spieler, für den holst du dir bei der DEL einen Pass oder den da, wo du sagst, von wegen, pass mal auf, das ist mein Spieler, den muss ich mir noch ein Jahr anschauen. Hätte vielleicht geholfen, einen Justin Schütz vielleicht doch noch mal länger an München zu treiben oder einen Andi Eder damals. Sowas in die Richtung, aber ja. Weiß nicht. Also irgendwo.
Also ich finde es tatsächlich einen Schritt in die richtige Richtung. Wie das dann neu aussieht mit dieser Regelung, wie welche Organisation das wie handhabt, da bin ich dann tatsächlich auch ein bisschen gespannt. Schlupflöcher sieht man ja meistens dann erst im Regelbetrieb. Aber grundsätzlich zu sagen, da gibt man ein Jahr mehr Reifezeit, auch mit Blick, was ja immer mal wieder auch gesagt wird, dass Verteidiger ein bisschen länger brauchen, um zu reifen. Keine schlechte Geschichte. Also ich sehe es als richtigen Schritt. Ob er schon weit genug geht oder ob er genau richtig ist, ich glaube, das werden wir im Laufe dieser Saison sehen. Ja, reden wir mal, dann lassen wir das Thema doch mal so stehen. Ich glaube, recht viel mehr werden wir jetzt dazu nicht loswerden. Ein Thema sollten wir auch noch besprechen, das neben dem Eis sich getan hat am Oberwiesenfeld. Es gibt nämlich eine personelle Veränderung. Erstmal verabschieden sich Niklas Hede und Ron Cicowski, einerseits der Nachwuchsleiter München und der Nachwuchscheftrainer. Ron Cicowski war seit 2011, glaube ich, in München. Da geht eine Ära zu Ende. Da kann man nur sagen, danke für die Arbeit beim EHC München e.V. und jetzt auch noch ein Jahr bei den Rookie Bulls. Niklas Hede vor einigen Jahren ja, also Aufstiegsheld von 2010, wissen wir alle noch. Und dann jetzt als seit einigen Jahren als ja verantwortlich für den Nachwuchs hier in München tatsächlich. Beide verabschieden sich. Dann wird es aber interessant, was sich dahinter tut. Denn es gibt einmal ein Stühlchen wechsel dich und einmal ein Comeback eines Namen, den wir in München durchaus noch kennen. Erst einmal rückt Lorenz Funk auf die Position von Niklas Hede als Leiter des Nachwuchses hier in München. Lorenz Funk, ja sowas wie die rechte Hand von Christian Winkler in den letzten Jahren gewesen. Der rückt quasi auf, auch wegen Scouting-Auge. Und dann kommt jemand zurück, der mit Niklas Hede noch zusammen mit dem EHC München aufgestiegen ist in die deutsche Eishockeyliga, nämlich Neville Routert kehrt zurück und steigt ein ins, offiziell war die Betitelung, ins Sports Department bei den Profis. eure Gedanken zu dieser personellen Entscheidung beim EAC Red Bull München?
Ja.
So viele Gedanken gleich.
Ja, ja. Ich weiß gerade nicht, wie ich das formulieren soll. Also. Erst war der Michi Wolf die rechte Hand von Christian Winkler, jetzt war es der Kollege Funk. Man kriegt ja immer nicht so mit, wer eigentlich da wirklich was gemacht hat. Ich glaube, für uns in der Außenwahrnehmung ist ja das, was Spielerverhandlungen und Verpflichtungen so anbelangt, immer noch Christian Winkler. Und von daher schwer zu beurteilen, was es dann im täglichen Doing und in den Verhandlungen mit den Spielern überhaupt für einen Unterschied macht oder eben nicht, weil man ja nicht im Detail weiß, wer von denen was gemacht hat.
Ich sag mal, solche Umbauten passieren nicht einfach so, da wird man sich was dabei gedacht haben.
Die Nachwuchsstellen und ob ich weiß, also ja, also man kann an den alten Namen hängen, die neuen sind auch ganz gut. Man will eine Veränderung, man will nochmal einen Schritt weiter gehen überall. Also ja.
Ich meine, grundsätzlich ist eine Weiterentwicklung absolut wünschenswert und denke ich auch notwendig. Es war jetzt das erste Jahr Rookie Bulls, es war das erste Jahr SAP Garden. Man wird gewisse Schlüsse gezogen haben. Bei Niki Hede scheint es wohl so zu sein, dass er einfach zurück in die finnische Heimat möchte. Das muss man dann auch respektieren. Bei Lenz Funk ist es wohl auch mit Blick auf das Auge für junge Spieler, dass man dort nochmal gezielter einsetzt. Und dementsprechend gucken wir einfach mal, wie es läuft. Auf alle Fälle eine kleine Veränderung, was im Management oder im Bereich der sportlichen Verantwortlichen am Oberwiesenfeld angeht. Dann gucke ich auf meinen schlauen Zettel, was sich noch getan hat. Es hat sich der Fanarbeitskreis gegründet zwischen dem EHC Red Bull München und den ausgewählten Fans, Fanvertretern. Erstmal glaube ich, wir haben es im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, großartig ins Detail gehen können und wollen wir an dieser Stelle nicht. Ich sage mal, grundsätzlich ist eine engere Zusammenarbeit, um das Münchner Eishockey weiterzuentwickeln und miteinander zu wachsen, ist jegliche Art und Weise in der Hinsicht eher positiv zu sehen.
Ja.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht so genau, was ich von der Institution halten soll oder wie es. Ich habe mir die Zusammensetzung angeschaut. Maja, kann man so mitgehen, kann man nicht mitgehen.
Die Frage ist immer, wie viele Gremien du am Ende brauchst und in wie vielen verschiedenen Runden du Themen diskutieren musst.
Ja. Und ob du halt eine neue Gruppe bilden musst, um damit du anderen Leuten nicht mehr zuhören musst und trotzdem sagen kannst, hey, wir haben uns schön zusammen und an mancher Stelle, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann bilde ich einen neuen Arbeitskreis. Ja. Das ist
also meine persönliche Meinung dazu ist dann doch eher, wenn ich dort schon über alle Themen diskutieren will, dann sollte ich auch für alle Themenblöcke zumindest einen Verantwortlichen dabei haben und das scheint mir eher nicht der Fall.
Wer es nachlesen möchte, die Hintergründe bzw. das Protokoll der ersten Sitzung gibt es auf der Homepage vom EHC zum Nachlesen. Kann sich jeder selber ein Bild machen und wir werden das ganze Thema beobachten, wahrscheinlich immer wieder andiskutieren. Wir diskutieren eh so alles, was uns hier auf der Seele brennt. Und langsam aber sicher biegen wir dann zumindest auf meinem Zettel auf die Zielgerade ein. Ich habe hier nämlich nur noch die Info, dass es anscheinend nur noch wenige Dauerkarten für den Stehplatzbereich für die neue Saison gibt beim EHC Red Bull München. Genaue Zahlen habe ich jetzt hier nicht vorliegen. Aber Die Kategorie ist, eins ist anscheinend schon ausverkauft. Das ist so die Info, die der EHC München am heutigen 2. Juni 2025 veröffentlicht hat. So, und jetzt ist mein Zettel leer.
Sebi, dein vorbereiteter Zettel ist bestimmt auch leer.
Ja.
Und meiner auch. Also.
Ich möchte noch kurz verweisen, das ist zwar schon wirklich eine Uralt-Folge tatsächlich, aber Sebi, Grüße an dich damals. Du hattest Ron Cicowski übrigens am Stammtisch sitzen. Folge 17 ja. Ist lange her.
Das ist Ewigkeiten her, ja. War eine sehr interessante Folge.
Und du bist nicht mehr schuld, dass er geht.
Jahren. Das hatte 5 Jahre im Ron hat das gearbeitet und hat gesagt, ich kann das nicht mehr.
Ja, also tatsächlich das Gespräch aufgezeichnet, es war eine gute Stunde, 10 Minuten, glaube ich, dass wir aufgezeichnet haben. 3 Stunden oder so sind wir zusammengesessen. So im Nachhinein betrachtet waren die 2 Stunden, die wir nicht aufgenommen haben, tatsächlich nochmal viel interessanter und aussagekräftiger. Aber das hatten wir schon öfters, wenn wir Gäste am Stammtisch hatten und dann... Aber auch für uns, will ich jetzt mal die Lanze nochmal brechen, auch wenn wir viel rumerzählen und viel rumlabern, bis jetzt ist alles, was uns im Vertrauen gesagt worden ist, egal von welchen Gästen, immer bei uns geblieben.
Das stimmt.
Ja. Und das wird auch so bleiben.
Ja. Das stimmt. Habe ich das eigentlich richtig gesehen, dass der SAP-Garten fertig ist?
Das ist ein gutes Thema. Es sieht so aus, als würden alle Tribünen da sein und auch alle Hebefunktionen funktionieren. Ansonsten, das war auch mein letzter Stand und dadurch auch die jetzt endgültige Kapazität von 11.500 bei Basketballspielen.
Okay. Sind die Lampen im Außenbereich schon da?
Ein beeindruckendes Intro haben.
Bitte?
Habt ihr das beeindruckende Intro von denen in den Playoffs gesehen?
Ja.
Ich bin, also, die stellen da Stadt und Sport in den Mittelpunkt. Stark.
Soll man das mal so stehen lassen? Oder möchtest du noch irgendwas sagen?
Nein, ich wollte nur den Untermieter loben.
Also, letzte Stand ist, dass die weite Teile des Tribünensystems jetzt zum Einsatz kommen. Das ist mein letzter Stand der Dinge. Also, vielleicht gibt es noch 1-2 Sachen, wo man nochmal die Schraube anziehen muss, aber grundsätzlich ist jetzt wirklich das so, wie es sein sollte. Und ich muss auch sagen, wenn man sich die Bilder anguckt, jetzt wirkt das stimmig. Mhm. Muss man ihn lassen, den Bauern da. Also den wirklich, die Schrauben, die bauen. Also
den Bauern. Ich weiß nicht, ob man die so nennt. Also
die Bauarbeiter.
Ja,
die Hallenbetreiber.
So. Lasst uns den Erbauer preisen.
Da kommt er durch.
Hier kommt gar nichts durch, Sieben. Hier kommt nichts durch.
Nichts kommt hier durch.
Da kommt er durch.
Das lasse ich mir jetzt nicht unterstellen. okay, jetzt ist mein Zettel tatsächlich leer. Aber danke für den Hinweis. Ja, SAP Garden scheint tribünenmäßig jetzt wirklich so zu sein, wie er sein soll.
Ich glaube übrigens für diesen Versprecher, lieber Flo.
Ja.
Werden dich die Hörer deines anderen Podcasts sehr feiern.
Möglich.
Möglich.
Möglich. Wenn sie denn hier reinhören. Was ich nicht weiß.
Ach, irgendeine Schnittmenge gibt es ja immer, weißt du ja.
Wissen wir. Wir beide sowieso. Ja. Egel. Ja. Gut. Das war jetzt schön. Dass wir uns, schade, dass der Gilbert nicht mehr dazu gestoßen ist an diesen Stammtisch. Das war jetzt schade. Aber gut.
Ich hatte eigentlich damit gerechnet, so in den letzten 3-4 Minuten, seit wir über die Korbballer gesprochen haben, dass er genau da dazu kommt.
Ja.
Und sich denkt, oh Gott, wo bin ich hier gelandet?
Absolut. Absolut. Ja gut, nee, dann lass uns den Deckel drauf machen auf die 189. Sorry, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Es waren schlichtweg terminliche Gründe und auch private Gründe, die das Ganze nicht so einfach gemacht haben, hier irgendwie zu managen, dass wir mal wieder uns hier an einen Stammtisch begeben. Wir können euch jetzt auch noch nicht sagen, wann es die nächste Ausgabe gibt. Wir können nur so viel sagen. Wir sind definitiv gewillt, nicht erst bis zum Vorrunden- oder Vorbereitungsstart zu warten, sondern wir wollen hier schon über den Sommer, ihr kennt es, noch das ein oder andere Gespräch führen über das, was die Münchner Eishockey-Kosmos tut und vielleicht auch den ein oder anderen Gast hier noch begrüßen in den nächsten Wochen. So viel. So viel können wir sagen. Um das mitzubekommen, was wir da so planen, erstens diesen Podcast abonnieren, weiterempfehlen, Sternebewertungen abgeben. Das hilft uns, gerne auch ein paar Zeilen dazu schreiben. Also viele Sterne und wenn ihr wollt, auch ein paar Zeilen dazu. Das wäre sehr, sehr cool und hilfreich. Und folgt uns gerne auf den sozialen Medien. Da halten wir euch ja auch auf dem Laufenden, wenn sich bei uns etwas tut. Dementsprechend auch da gerne ein Like da lassen. Habe ich irgendwas vergessen, liebe Stammtischgemeinde?
Bestimmt, aber das holen wir beim nächsten Mal nach.
Dann machen wir das so und dann verbleiben wir, wie es sich hier gehört, an Münchens Eishockey-Stammtisch mit den allerbesten Grüßen an den Münchner Eishockey-Kosmos. Bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt optimistisch und vor allem eins, immer schön am Puck bleiben. Servus!
Ciao! Ciao.
Wir sind am Münchner EHC. Herz, Herz, Herzschlag, weiß und blau.